Die Karwoche liegt hinter uns und heute ist der Höhepunkt von Ostern. Wir hatten Gründonnerstag, den wir gefeiert haben, das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Welche Symbolik, und an der Karfreitag Verhaftung, Verurteilung, Geiselung, Verspottung, Hinrichtung, das Leiden Jesu, seine Passion. Was für ein Opfer, was für eine Hingabe. Und an Ostersonntag in Lukas Kapitel 24 können wir das nachlesen. Die drei Frauen gingen nach dem Ruhetag, dem Sabbat, ans Grab. Der Stein war weggerollt und sie gingen ins Grab und finden, das Grab ist leer. Und das Leinentuch sorgfältig zusammengelegt an der Seite. Und der Leichnam Jesu war weg und dann erschienen ihnen zwei Engel. Der Herr ist auferstanden, wie er es euch vorausgesagt hat. Mit anderen Worten, erinnert ihr euch an Jesu Worte? Er hat es doch gesagt. Und sie erinnern sich in voller Begeisterung, eilen sie zurück in die Stadt, berichten es die Jünger. Und die Jünger, was machen die? Die Männer, typisch Mann, die halten es für leeres Gerede. Was schwätzt ihr da? Sie glaubten ihnen nicht. Und Petrus und ein anderer Jünger liefen dann schnell zum Grab, um sich zu vergewissern. Die Frauen hatten die Wahrheit gesagt. Jesus war auferstanden. Und Maria aus Magdala, die hat auch im Grab nach Jesus gesucht und erschien ja Jesus selbst und sie erkannte ihn erst nicht und dachte, er wäre der Gärtner. Als Jesus sie beim Namen nannte, da erkannte sie ihn. Was für ein Tag, dieser Ostermorgen. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und Gott wirklich zujubeln und ihm danken heute Morgen. Kommt Gemeinde, erhebt euch, erhebt eure Hände, erhebt eure Stimmen. Wir dürfen heute jubeln. Das ist nicht nur auf der Wiesn oder im Oktoberfest so oder im Stadion oder sonst irgendwo oder bei irgendwelchen Open-Air-Konzerten. Heute jubeln wir dem König der Könige zu. Amen, er ist auferstanden. Amen. Unser Gott ist ein übernatürlicher Gott und ein wunderwirkender Gott. Deswegen ist das Grab leer und auch dieses Kreuz leer. Er hängt nicht mehr am Kreuz. Und die Bibel ist voller Geschichten, die beweisen, dass nichts Gott stoppen kann. Nichts kann Gott stoppen. Es gibt die Geschichte vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Sie ziehen aus und Mose geht endlich los mit dem ganzen Volk und dann kommen sie vors Rote Meer. Wie sollen sie da durchkommen? Man kann das nachlesen im 2. Mose Kapitel 14 ist diese Geschichte. Und dann sagt der Herr zu Mose, was schreist du mich an? Sag den Kindern Israels, dass sie aufbrechen sollen. Und du aber heb deinen Stab auf, strecke deine Hand über das Meer und zerteile es. Wir kennen die Geschichte. Es wird tatsächlich so sein. Es geschieht, als Mose seine Hand über das Meer ausstreckte, da ließ der Herr das Meer die ganze Nacht durch einen starken Ostwind ablaufen, machte das Meer zu trockenem Land und die Wasser teilten sich. Die Kinder Israels gingen hindurch. Danach wollten die Ägypter hinterher und die Fluten, die brachen über das Heer der Ägypter zusammen. Nichts konnte Gott stoppen von diesem Heilsplan. Mir fällt eine kleine Anekdote ein. Wir waren in der Bibelschule, Kerstin und ich, und es war eine Gebetszeit. Und es ging darum, prophetisch vom Herrn zu hören. Und dann sagte jemand, mach dir keine Sorgen. So wie der Herr das Schwarze Meer geteilt hat, so wird er auch für dich einen Weg bahnen. Dann war wieder Stille. 2 Minuten später, hier spricht nochmal der Herr, es war nicht das Schwarze Meer, es war das Rote. Das ist herrlich, was man in Bibelschulen alles erleben darf. Dann die Eroberung von Jericho. Das Volk Israel zieht weiter. Du kannst das alles nachlesen, die 5 Bücher Mose, die Geschichte. 40 Jahre ziehen sie dort durch. Das sind Predigten für sich, aber schlussendlich kommen sie ins verheißene Land. Und das Buch Josua berichtet uns, wie sie im verheißenen Land sind. Sie kommen dann an den Fluss Jordan. Da baut Mose 2 Gedenkstätten. Und auch dort, der Jordan wird geteilt. Eine Geschichte, die viele gar nicht so bewusst kennen, steht im Josua. Und sie gehen durch den Jordan auch trockenen Fußes hindurch. Und dann sagt Gott, weil die Generationen sich in der Wüste nicht haben beschnitten lassen als Zeichen des Bundes, beschneidet die Männer als Zeichen des Bundes. Und dort dann auch feiern sie das Passamahl. Sie feiern das Passafest. Und der Engel des Herrn erscheint ihm und sagt, dieses heilige Boden, Gottes Gegenwart ist mit ihnen. Und dann kommen sie vor Jericho und die Stadt Jericho ist gefangen. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Es war verriegelt vor den Kindern Israels. Und dann sprach der Herr zu Josua: Sieh, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Ihr sollt um die Stadt ziehen, einmal rings um die Stadt herum, und so sollst du 6 Tage lang tun. Und 7 Priester sollen 7 Hörner mit sich tragen, 7-mal um die Stadt ziehen und in die Schofarhörner stoßen. Sie kämpfen nicht mit dem Schwert, nicht mit den Lanzen, nicht mit ihrem Messer, nicht mit ihrer Axt, mit ihren Beilen. Mit was kämpfen sie? Mit ihrem Lobpreis. Lobpreis verändert die Atmosphäre. Lobpreis hat geistliche Auswirkungen. Und dann geschieht es, Josua 6, Vers 20, da hob das Volk ein Kriegsgeschrei. Und als das Volk den Schall der Hörner hörte, da stürzte die Mauer in sich zusammen und das Volk drang in die Stadt ein, jeder gerade vor sich hin, und sie nahmen die Stadt ein. Nichts konnte Gott stoppen, dass das Volk Israel Jericho einnahm. Und ich finde es so cool, als nun das Volk den Schall der Hörner hörte und ein großes Kriegsgeschrei. Ich bin nicht so für lauten Lobpreis. Nicht so. Mach dich bereit, wenn diese eine letzte Posaune ertönt. Die wirst du auf der ganzen Erde hören. Gott ist ein Gott der leisen Töne. Aber manchmal braucht es so richtig Kriegsgeschrei. Manchmal braucht es so richtig lauten Lobpreis, dass die Ketten gesprengt werden, die Mauern fallen und das neue Land eingenommen wird. Eine andere Geschichte, wo Gott sich nicht stoppen ließ, ist Elia und die Baalspriester. Das kann man in 1. Könige 18 nachlesen. Elia, ein von Gott gesalbter Priester. Und im Land war der König Ahab. Ahab folgte aber nicht dem lebendigen Gott. Ahab folgte den Baalsgöttern, ein Baalskult. Im Land breitete sich eine Hungersnot aus. Der Regen blieb aus. Und Elia spricht mit Ahab. Und Ahab sagt zu Elia: Ist das dein Gott, der dieses verhindert? Ist das dein Gott, der uns diese Hungersnot gebracht hat? Und Elia antwortet ihm und sagt: Nein, mein Gott ist das nicht. Das bist du, König Ahab, weil du seine Gebote verlassen hast. Und dann sprach Elia zu dem ganzen Volk und sagt: Tretet heran zu mir. Wir machen jetzt hier ein Duell. Die Baalspriester, die sollen ihr Opfer vorbereiten und dann Feuer vom Himmel holen. Und wenn es der lebendige Gott ist und das Opfer verzehrt wird, dann ist euer Gott der wahre Gott. Und dann werde ich dasselbe machen. Und du kannst im Kapitel nachlesen, wie die Baalspriester das machen. Sie bauen ihren Altar auf, ihre Opfertiere, das Holz, und sie machen ein Tamtam, sie verletzen sich selber auch. Sie tun alles, was ihr Baalskult hergibt. Und was macht ihr Gott? Nüscht. Null. Ein Beispiel der Zahl 0 in der Bibel. Und dann ist Elia dran. Und es heißt von Elia, der richtete das Holz her, zerteilte das Jungtier, und dann sprach er: Füllt für Kriege mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach: Jetzt tat es noch einmal und tut es zum 3. Mal. Und 3-mal schüttet er volle Kanne Wasser da drüber. Und dann trat Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Und dann sagt er: Höre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott der Wahre bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Also er macht eine ganz klare Ansage. Das soll ein Zeichen sein, damit das Volk Buße tut. Und dann fiel das Feuer des Herrn herab, verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Feuer leckte das Wasser auf im Graben. Der lebendige Gott antwortete. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das ganze Volk bekehrt sich, weil ein Priester mutig Stellung bezieht zu seinem lebendigen Gott. Und auch hier, nichts kann Gott stoppen. Und du könntest weitergehen und weitergehen. Die Geschichte mit David und Goliath, der Hirtenjunge, der das ganze Volk befreit. Und auch der Tod kann Gott nicht stoppen. Das mit David und Goliath könnt ihr auch nachlesen. 1. Samuel 17, die Geschichte ist bekannt. Aber ich möchte jetzt zur Auferweckung des Lazarus kommen. Die Geschichte ist mir sehr wertvoll. In Johannes 11 kann man das nachlesen. Der Ort, wo das Ganze geschieht, ist in Bethanien. Bethanien ist ein Ort, wo Jesus gute Freunde hatte. Dort lebten Maria und Martha. Die Maria, die Jesu Füße mit Öl gesalbt hatte, diesen kostbaren Liebesakt ausgedrückt hat. Und Maria hatte einen Bruder, der hieß Lazarus. Und es heißt in dem Kapitel, das war den, den der Herr lieb hatte. Stark. Und dann heißt es im Beginn des Kapitels, dem Lazarus ging es gar nicht schlecht. Und Maria und Martha schicken ihm eine Nachricht, ihm Jesus, der woanders ist, und sagen, dem Lazarus geht's nicht gut, du musst kommen. Und dann antwortet Jesus, dies wird nicht zum Tode führen. Dies wird dazu führen, dass Gott verherrlicht wird. Und jetzt denkst du, er geht gleich los und kümmert sich über den, den er lieb gewonnen hat. Und was macht er? Er bleibt erstmal 2 Tage noch dort, wo er gerade ist. Lazarus stirbt und sie bringen ihm diese Nachricht. Und dann macht er sich auf den Weg, geht hin und als er dorthin kommt nach Bethanien, da war Lazarus schon 4 Tage tot. Im Vers 34 heißt es, Jesus sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und der kürzeste Satz der Bibel, Jesus weinte. Es wird uns nicht berichtet, warum er weinte. Weil er ihn liebgewonnen hatte? Weil der Tod anscheinend gesiegt hatte? Weil Jesus bewegt war von Barmherzigkeit? Weil ihm das Schicksal von Menschen wichtig ist? Weil ihm Wunden wichtig sind? Und die Juden sagten, seht, wie hatte er ihn so lieb. Und dann gingen sie hin und dann will er zum Grab und sagt, hebt den Stein hinweg. Und Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Martha ist die Schwester, ich glaube, ich habe es vorhin falsch gesagt, Maria. Martha ist die Schwester von Lazarus. Und sie sagt, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Mit anderen Worten, macht es nicht. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und wir erinnern uns an die Worte, dies wird nicht zum Tode führen. Und die Geschichte geht weiter, sie machen das Grab auf. Und Jesus betet, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Mit anderen Worten, Vater, hier stehen so viele rum, ich sage das nochmal, ich bekenne das noch einmal. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da steht nicht, und mit leiser Stimme dachte er, Herr, wenn es dein Wille ist, Lazarus, schläfst du? Nein, mit lauter Stimme, voller Autorität steht Jesus da. Lazarus, komm heraus. Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt, sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Und Jesus spricht zu ihm, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Der Tod konnte Gott nicht stoppen. Und dasselbe auch für uns an Ostern. Es gibt eine Stelle, die wir, glaube ich, selten an Ostern vorgelesen, das ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da schreibt Paulus und er sagt, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, und Schwestern natürlich auch an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Er spricht darüber, ich habe das Evangelium euch verkündigt. Jesus gestorben und auferstanden für euch, der Weg zum Vater, das Opferlamm, das deine Schuld und Scham getragen hat. Und Gott reicht dir seine Hand und sagt, nimm dieses Opfer an. Wenn du deine Sünde bekennst und ihn als Herrn in deinem Leben annimmst, dann wirst du errettet sein. Und sein einfaches Gebet, das ist das Evangelium, das ist die Kraft des Evangeliums, die uns ewiges Leben und Sündenvergebung schenkt. Dann sagt er, ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben worden ist, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, danach den Zwölfen. Und dann zählt er auf, wie viele Zeugen es gibt für dieses Wunder. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Voller Demut berichtet hier Paulus und spricht von seinem vorherigen Leben. Ich war der Saulus, ich war der, der verfolgt hat. Aber nun durch seine Gnade. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Die Gnade Gottes hat sein Leben ergriffen. Und er hat das angenommen, was Jesus am Kreuz erwirkt hat und berichtet. Ich möchte einen Bogen spannen für das, was das heute für uns bedeutet. Und ihr kennt von mir, dass ich an Weihnachten oft sage, du kannst nicht über Weihnachten ohne Ostern reden, das gehört zusammen. Heute mache ich das mal andersrum. Du kannst nicht über Ostern reden, ohne über Weihnachten zu sprechen. Und es gibt eine Stelle, die mich seit Wochen verfolgt, wo Gott mir gezeigt hat, dass nichts ihn stoppen kann, dass bei ihm kein Ding unmöglich ist. Und das ist die Stelle, als der Engel der Maria verkündet. Und das sind nur 4 Verse, die ich mit euch ansehen möchte in Lukas. Lukas Kapitel 1. Maria ist dort ab Vers 35 und es heißt, der Engel erschien ihr, der Engel antwortet und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und dieser Satz, der ist mir so ins Auge gestochen, diese 2 Dinge. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und ich denke an diese Geschichten in der Bibel, wo Menschen Gott sehen wollten, ein Mose, ein Abraham. Und Gott sagte, du kannst mich nicht ganz sehen, du würdest vergehen, aber ich gehe an dir vorüber. Und ich musste denken an die Apostelgeschichte, wo der Schatten von Personen Menschen heilte. Und ich dachte mir so, wow, krass, ich bin Christ, ich bin geistgetauft. Aber so, der Heilige Geist wird über dich kommen. Ich möchte es immer wieder erleben, dass der Geist Gottes so richtig über mich kommt. Also so richtig gebadet, gewaschen im Geist Gottes. Und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und natürlich ist der Kontext bekannt. Was gemeint ist, ist, dass du, Maria, jungfräulich den Sohn Gottes empfangen wirst, weil die Kraft des Höchsten dich überschattet. Und es heißt dann auch weiter, dass er das so sagt. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen im Alter, ist jetzt im 6. Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. 2 Wundergeburten eigentlich. Elisabeth, unfähig schwanger zu werden, wird schwanger. Und Maria, ohne einen irdischen Zeugen. Und dann dieser eine Satz, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jetzt stell du dir das mal vor. Heute Abend gehst du schlafen. Heute Nacht wachst du auf mit einem gleißenden Licht bei dir im Zimmer. Und dann ist da ein Engel. Und er sagt solche Worte zu dir. Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und du wirst nach Island gehen und eine Gemeinde gründen. Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und ab heute bist du von deinem Jähzorn geheilt. Oder was immer es auch ist, dieses übernatürliche Wunderwirken. Das, was du denkst, ist unmöglich. Bei Gott ist es möglich. Und dann die Reaktion von Maria. Maria aber sprach sie, ich bin des Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verschwand. Schied von ihr, altdeutsch, verschwand, neudeutsch. Der Heilige Geist kommt über dich. Und an Marias Antwort, mir geschehe nach deinem Wort. Was ist deine Antwort zu Gottes Wort, wenn Gottes Wort zu dir gesprochen wird? Wenn Gottes Wort zu dir sagt, deine Sünden sind dir vergeben, glaubst du das oder denkst du immer noch, ah, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss noch Punkte sammeln bei Gott, ich muss noch ein paar gute Taten tun? Wenn Gottes Wort sagt, durch Jesu Striemen kannst du Heilung empfangen, was sagst du? Was passiert? Wenn Gottes Wort zu dir sagt, ich habe dich berufen, ein Zeuge unter den Nationen zu sein, Salz und Licht zu sein. Wenn Gottes Wort sagt, ich habe dich fähig gemacht, nicht deine Eltern, nicht deine Begabungen, sondern die Kraft des Heiligen Geistes macht dich fähig, das zu tun, was du tun sollst. Was ist meine Antwort zu Gott? Ist das Zweifel? Kann ich das wirklich glauben? Sind das Diskussionen? Ja, aber das geht nicht, weil... Kerstin erzählt manchmal, wie sie versucht hat, mit Gott ins Gespräch zu kommen und Gott gewonnen hat. Oder rechtfertigen wir uns vielleicht sogar? Ich habe schon mal gebetet für Heilung, das funktioniert nicht. Ich habe schon in die Kollekte gelegt, aber Gott versorgt, glaube ich, nicht. Oder ist deine Antwort, mir geschehe nach deinem Wort? Welche Antwort geben wir Gott? Das leere Grab ist der Beweis, dass Gott übernatürlich und wunderwirkend ist. Die Bibel ist voller Geschichten und Beweise, dass Gott übernatürlich und wunderwirkend ist. Mein Leben ist ein Beweis dessen, dass Gott übernatürlich und wunderwirkend ist. Lassen wir uns ein auf Gottes Geist und dass er uns überschattet, die Kraft des Höchsten. Ich finde es so stark, du liest dann in Apostelgeschichte Kapitel 2, da wird das Pfingstfest beschrieben. Der Geist Gottes kommt, fällt auf die Leute. Petrus predigt, übrigens der Petrus, der dreimal Jesus verleugnet hat. Gott ist nie mit Menschen fertig. Er ist nie am Ende mit dir. Egal wie viel du sündigst, egal wie oft du verleugnest, wenn du aufrichtig dich wieder auf Gott einlässt, dann nimmt er dich wieder an der Hand. Und das finde ich so stark. Petrus predigt und es heißt in Apostelgeschichte 2, es drang in ihn durchs Herz und 3000 Seelen bekehrten sich. Und es geht dann weiter, Apostelgeschichte 3. Petrus geht mit jemand anderem an die Tempelpforte und da ist ein Bettler und sagt, oh, gib mir Geld. Was sagt Petrus? Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareas. Steh auf und geh umher. Und die ganze Apostelgeschichte geht so weiter. Er empfängt Heilung, steht auf und wird lebendig. Die Kraft des Höchsten überschattet ihn. Und die ganze Apostelgeschichte geht so durch. Die Apostelgeschichte hat 28 Kapitel, aber da ist sie nicht zu Ende. Wir sind Apostelgeschichte Kapitel 29. Wir haben das Kreuz erlebt. Wir haben den Geist Gottes in uns, lebendig und wirksam, wie Joe gesagt hat. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich glaube aber, dass uns manchmal Dinge stoppen, da so richtig loszugehen. Es gibt Dinge, die uns stoppen, das wirklich anzunehmen und voranzugehen. Und ich glaube, dass das verschiedenste Dinge in unserem Leben sind. Wir waren vor ein paar Wochen bei einer Konferenz mit ein paar Leuten von Quelltor. Es war eine Konferenz für Leiter oder junge Leiter mit Potenzial für Gemeindearbeit. Und in einer dieser Sessions hat der Jörg Albrecht gesprochen. Er ist ein bisschen älter als ich, leitet Willow Creek Deutschland, hat einige Bücher auch herausgegeben. Und er hat über Wunden gesprochen. Er hat darüber gesprochen, dass Leiter Wunden davontragen. Er hat darüber gesprochen, wie er verwundet wurde als Leiter und dass Jesus aber diese Wunden sieht. Auf einmal wurde es ganz still im Raum. Du konntest in der Halle so diese sprichwörtliche Nadel fallen hören. Wir werden verwundet. Verwundet vom Leben, durch Krankheit, durch Streit, weil Kinder andere Wege gehen, als wir das vielleicht wollen. Wir werden verwundet von Menschen, ausgelacht, ausgegrenzt, angeschrien, belogen, enttäuscht. Wir werden sogar verwundet von Gott. Unerhörte Gebete tun uns weh. Sein Schweigen. Und die schreckliche Frage, warum? Warum so früh? Warum gestorben? Warum dieses Schicksal? Und dann verwunden wir uns selber auch. Wir bestrafen uns selber. Wir klagen uns an. Wir erlauben unserer Scham, unser Selbstbild zu gestalten. Wie gehen wir mit diesen Verwundungen um? In Matthäus 9, Vers 18 ist eine Stelle von einer Person, die stark Wunden mit sich trug. Es wird berichtet von einer Frau, die 12 Jahre Blutfluss hatte. In den anderen Evangelien wird es noch ein bisschen genauer beschrieben, dass sie all ihr Geld aufgewendet hatte, um geheilt zu werden. Aber es gelang ihr nicht. Und ich glaube, jede Frau im Raum hier kann das gerade nachempfinden. Ich versuche das als Mann nachzuempfinden. 12 Jahre lang Blutfluss. Nach jüdischem Gesetz als aussätzig geltend. Nicht dazugehören. Ausgeschlossen. Es heißt da, dass Jesus mit ihnen redete, da kam einer der Oberen, fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist gestorben, aber komm und leg deine Hand auf sie, so wird sie lebendig. Und Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Das ist die Situation. Jesus ist gerade unterwegs, weil jemand um Hilfe fragt. Kommst du? Betest du für meine Tochter, die gerade gestorben ist? Da war Glaube bei diesem Oberen, bei diesem Hauptmann. Er hatte vielleicht von anderen Wundern von Jesus gehört. Ich weiß den zeitlichen Kontext nicht. Ich weiß nicht, war da das schon mit Lazarus gelaufen oder noch nicht? Und dann heißt es, Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die seit 12 Jahren den Blutfluss hatte, trat von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Warum? Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand berühre, so werde ich gesund. Das war der Glaube, den die Frau hatte, nach 12 Jahren Leiden. Auch sie musste irgendwie von Jesus gehört haben. Und sie sagte, oh Gott, schenk mir diesen Moment, lass mich sein Gewand berühren, lass mich Jesus erleben, ich will heil werden. Und dann schenkt Gott die Gelegenheit. Und Jesus ist in der Menge. Und dann heißt es, da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und die Frau wurde gesund zu derselben Stunde. Boah, In anderen Evangelien heißt es, Jesus hielt inne, weil er merkte, wie Kraft von ihm ausging. Die Kraft des Höchsten ging durch das Gewand zu der Frau und hat sie geheilt. Wie gehen wir mit unseren Verwundungen um? Ich möchte dir sagen, du bist Gott wichtig. Ich möchte sagen, Jesus sieht deine Wunde und er will deine Wunde heilen. Was ist deine blutende Wunde? Was versteckst du vielleicht aus Scham? Wo hast du die Hoffnung aufgegeben? Wo ist ein weggedrückter Schmerz? Jesus kannte Schmerz. Jesus war ausgestoßen von Familie, abgelehnt durch Pharisäer und Hohenpriester, abgelehnt durch die Stellvertreter Gottes, die für ihn eigentlich hier auf Erden Dienst taten, verleugnet von Petrus und dann ganz einsam am Kreuz. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn nicht verlassen, aber in dem Moment, wo er am Kreuz hang, kam alle Sünde, alle Scham, jede Wunde auf ihn. Und weil er das auf sich nahm, war er in dem Moment gottlos und verlassen. Er starb an deiner Statt, er trug es für dich. Bei ihm ist deine Wunde und dein Schmerz am besten aufgehoben. Und es ist der Geist Gottes, der Wunden heilt. Römer 8, Vers 11, nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Verinnerliche das mal. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, das ist der Heilige Geist, der in dir lebt. Paulus sagt es nochmal genauer im Epheserbrief. Gott öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat. Als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Eine überwältigende große Kraft ist in uns Gläubigen am Werk. Vergebung, Heilung. Aus Wunden werden Wunder. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte, um ihnen in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Diese Stelle aus Epheser 1,20 ist die Stelle, die inspiriert hat zu dem Lied Zugang. Ich habe Zugang zu dir. Zugang zu dem Thron der Gnade. Ich habe hier mein Handy und ich habe hinten im Handy ein Stück rotes Tuch. Es hat mich bewegt bei dem Kongressgottesdienst bei Willow. Und an der Seite waren so Kreuze und es gab eine ähnliche Zeit wie gerade eben, wo man hingehen konnte und seine Wunde abgeben. Und dieses Stück Stoff konnte man mitnehmen. Und in dem Gottesdienst habe ich geschmerzt. Ich konnte meine Wunde gar nicht benennen. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht fühlst du dich gerade so zugangslos oder fern von Gott oder irgendwas schmerzt in dir, aber du weißt es nicht genau, was es eigentlich ist. Und wir wollen heute auch den Moment geben, dass ihr eure Wunde bei Gott abgeben könnt und eintauscht. Wir haben hier vorne diese zwei Körbe stehen und im Korb sind auch so kleine rote Tücher. Und ich möchte dich ermutigen, im Sinne des Wortes ermutigen, sei mutig, vergiss, wer links und rechts neben dir ist. Heute ist dein Moment mit Gott, wo er aus Wunden Wunder tut. Es ist egal, wer links und rechts ist oder wer sieht, dass du nach vorne gehst oder nicht nach vorne gehst. Wenn du eine Wunde in dir trägst, Gott möchte die heilen. Und horch da mal in dich rein und überleg, was da ist. Und dann komm nach vorne und stell dich dorthin und gib das Gott. Sag, Gott, ich gebe dir meine Wunde, ich gebe dir mein Schwert und ich bitte dich, dass du mich heilst. Und dann nimm ein Stück von diesem Stoff mit und bewahr das auf. Heute, Ostermontag, die Woche, den nächsten Monat und erinnere dich dran, du musst nicht in deiner Wunde leben. Du darfst mit Gott dein Wunder erleben. Und Kerstin und ich werden an der Seite auch stehen, wenn jemand noch Segensgebet möchte. Wir wollen einfach jetzt dem Raum hier geben. Mit gegenseitigem Respekt. Ihr könnt gerne für die beten, die nach vorne gehen auch. Aber sei mutig. Geh nach vorne und bring deine Wunde zu Gott. Amen. Gerade einen Eindruck, vielleicht ist heute auch ein Moment, wo du merkst, Mensch, ich lebe lauwarm mit Jesus. Da ist was zwischen mir und Gott und ich muss das ins Reine bringen. Oder wo du vielleicht sagst, hey, ich lebe ohne Jesus und ich möchte das wieder erneuern, ich möchte heimkommen zum Vater. Dann mach das doch, komm auch einfach nach vorne und gib dein Leben wieder ganz bewusst neu Jesus und nimm dieses rote Tuch mit als Erinnerung daran, dass sein Blut dich erlöst hat. Thank you. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du jedes Gebet erhört hast heute Morgen. Segnende Gebete, aber auch Gebete, wo wir nach vorne gekommen sind und getauscht haben. Und Herr, ich bete, dass du aus Wunden Wunder schaffst in unserem Leben. Dass wir diese Veränderung erleben, dass die Kraft des Höchsten unser Leben überschattet und wir heute anders rausgehen, als wir reingekommen sind. Danke, dass du in jeden Schmerz hineinkommst und Heilung schenkst in Jesu Namen.